Erst können wir schon zusammen aufschlagen zu Lukas 10. Vers 38 bis 42. Und das Thema für heute ist Leidenschaft für Jesus. Und lustigerweise ist es auch der Losung, diesen Bibelvers, aber das wusste ich nicht im Voraus. Das ist vielleicht nicht ein Zufall. Gott ist so gut. Okay. Und jetzt habe ich das auch. Genau. So. Bevor ich in die Predigt gehe, ich wollte einfach sagen, dass ich selber in die Gemeinde mein ganzes Leben gegangen bin. Das habe ich vielleicht schon mal gesagt, den einen oder den anderen Mal. Aber ich bin dort aufgewachsen in einer Pfingstgemeinde in Florida und habe dort vieles erlebt, vieles gesehen, viele leidenschaftliche Leute, die den Herrn gedient haben von ganzem Herzen. Aber der Knackpunkt war, dass es bei mir zu der Zeit noch nicht angekommen war. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit dem ganzen Thema. Ich hatte Jesus irgendwie lieb gehabt. Ich wusste, dass das der Wahrheit war, dass das alles richtig war, was der Pastor uns gesagt hat und so. Und ich fand das auch gut. Aber ich hatte selber keinen Draht dazu, keine richtigen tiefen Beziehung, keine starke Überzeugung selber, keine Leidenschaft für Jesus gehabt. Ich fand ihn cool, wie gesagt. Ich fand das alles richtig, was der Pastor gesagt hat. Ich könnte das unterstützen, aber mein Amen laut zu rufen und sagen, ja, so ist es, Herr, hatte ich noch nicht. Und dann hatte ich eine ganz krasse Begegnung mit Gott als kleines Kind noch. Ich war 11 Jahre alt. Und ich glaube, es reicht zu sagen, da habe ich wirklich den lebendigen Herrn Jesus Christus kennengelernt. Und er hat mein Leben einfach sowas von verändert. Meine Persönlichkeit davor war ich total einfach leise, hatte Angst. Meine größte Angst war, vor einer Menschenmenge zu stehen und irgendwas zu sagen oder zu machen. Und wie ihr seht, hat der Herr das ganz stark verändert. Durch die letzten Jahre habe ich in 3 Kontinenten gepredigt, habe ich viele Dinge erlebt, habe Gott am Bewegen gesehen. Und das ist ja einfach krass, wenn man Jesus zulässt, dass er seinen Raum hat, dass er seinen Platz hat, was er alles tun kann mit uns. Und ich werde wahrscheinlich auch was dazu ein bisschen später sagen, aber es sitzen auch in diesem Raum ganz viele Menschen, die ein ähnliches Zeugnis haben, die vielleicht ihr Leben lang mit Christentum zu tun hatten, aber die Leidenschaft hat die gefehlt, die Nachfolge hat die gefehlt. Und ja, ich denke, das geht auch ganz vielen so. Und ich will einfach über das Thema Leidenschaft für Jesus reden und was das bedeutet und was das wirklich heißt, leidenschaftlich für Jesus zu sein. Und vielleicht bevor ich da weitermache, würde ich eine Frage an euch stellen. Wer ist ein Fußballfan hier? Wer liebt Fußball? Okay, nenn ein paar Namen. Welchen Teams? Borussia. Okay. Was? Dortmund. Frankfurt. Ich war selber auf einem Mainz-Spiel einmal und ich muss sagen, ich saß so nah dran, ich konnte gar nichts sehen. Ich war so nah am Feld, dass ich nur mitbekommen habe, was passiert ist neben der Tour, und ich fand es ein bisschen langweilig. Aber in Amerika bin ich auch Football-Fan, aber nicht Fußball-Fan, okay? Wir haben immer wieder Friday Night Football gehabt, ich habe auch die Kamera gemacht und habe die Games gefilmt für die Teams und so. Und das war ganz spannend zu sehen, den Vergleich zwischen Kirche sonntagsmorgens und dem Fußballspiel am Freitagabends. Die Menschen gehen dort richtig ab. Die feiern das total. Die sind so froh zu sehen, dass ihr Team jetzt einen Score gemacht hat, dass die einen Punkt jetzt gekriegt haben. Die sind so leidenschaftlich. Das sind selber wie wir europäische Leute, die einfach nach Amerika hingezogen sind, die gleiche Prägung haben und so, die sehr ähnlich denken. Und dort stehen die auf und machen, die freuen sich total und die benehmen sich wirklich teilweise ein bisschen, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe früher in einer christlichen Schule gearbeitet in Amerika als Spanischlehrer. Ich rede Spanisch, aber jetzt nicht mehr so gut. Ihr habt mit Deutsch alles durcheinander gebracht. Und Damals hatten wir einen Basketballteam. Und bei den Basketballspielen, ich stand da immer, wir haben den Gym, so dieses Gymnasium gehabt, wo eine Bühne auch drin war, eine riesen Bühne. Und ich saß meistens da auf der Bühne und habe zugeguckt und habe nicht dabei gedacht, dass jeder mich sehen kann, weil ich bin wirklich, ihr macht das, ihr schafft das, ihr schafft das. Ich habe wirklich krasse Dinge gerufen die ganze Zeit und war einfach so voller Freude zu sehen, dass unsere Jungs, die sind auch meine Schule, meine Studenten, wie die das so gut gemacht haben. Das hat mein Herzen gefreut. Und ich denke, manchmal merken wir nicht, dass der größte Score oder der größte Punkt aller Zeiten ist schon am Kreuz für uns gemacht. Das Allerbeste, was jemals passieren könnte. Jesus hat den Fußballspiel gewonnen. Jesus hat den bösesten Feind, den es gibt, überwunden. Er hat ihn wirklich besiegt. Und das ist Grund zum Freude. Und das ist Grund zum Feiern. Und bevor ich weitermache, ich will sagen, mein Deutsch hört sich vielleicht heute ein bisschen schlechter an als normal. Ihr habt schon viel Geduld mit mir. Aber das liegt daran, dass wir 3 amerikanische Freunde bei uns haben. Wenn die vielleicht kurz aufstehen könnten. Ich würde einfach kurz danken. Ich habe es vergessen am Anfang zu sagen. Genau. Ich schau. Meredith ist die Mama von der Familie. Die sind von unserer ehemaligen Gemeinde in Florida und haben gesagt, die wollten uns einfach besuchen. Und dann hat meine Frau ihren Zeitplan, ihren Tagesablauf vollgemacht mit Diensten. Und die haben einfach zugesagt und fanden das toll. Die haben nur die ganze Zeit gedient und ein bisschen Sightseeing gemacht. Meredith hat gepredigt oder ihr Zeugnis geteilt. Ja, zu dem Jugendlichen in der Encounter God Friday. Shine hat auch im Teamkreis einmal das Wort mit uns geteilt. Und die Madeline hat auch viel Lobpreis gemacht und so. Und ich fand das echt cool, wie ihr euer Glauben lebt und wie ihr uns einfach erfrischt haben und ermutigt haben. Das wollte ich unbedingt sagen. Genau. Und ich will an diesem Thema Leidenschaft, dass wir auf eine bestimmte Menschen aus der Bibel schauen. Das ist nämlich die Maria. Und nicht die Maria, die Mutter von Jesus, sondern Maria Magdalena, die Jesus befreit hat von Dämonen, die Jesus ihr Leben verändert hat. Sie war extrem dankbar, dass es Jesus gibt. Und ich will euch die Stelle lesen lassen, vielleicht in Ruhe. Und ich habe ein bisschen was ich dazu lese, was eigentlich die Geschichte erklärt, auf ein bisschen andere Worte, die uns vielleicht hilft, das anders anzuschauen. Das kommt von Jack Deere, der war früher Theologe an die Dallas Theological Seminary und der hat ein Buch geschrieben, was mein Leben auch sehr geprägt hat und es geht genau über Maria und das will ich einfach mal kurz vorlesen. Eines Tages kam Jesus in das Dorf Bethanien und beschloss im Haus von Maria, der Schwester von Martha und Lazarus, zu bleiben. Maria war so voller Verlangen und Zuneigung für den Herrn, dass sie sich zu seinen Füßen setzte und auf jedes seine Worte hörte. Es war Zeit fürs Abendessen, aber sie wollte lieber Jesus zuhören als essen. Nach den üblichen Regeln der Gastfreundschaft im antiken Nahen Osten war Maria zusammen mit ihrer Schwester Martha dafür verantwortlich, Jesus und seinen Jüngern ein Essen zu bereiten. Doch ihr Verlangen, ihm zuzuhören und bei ihm zu sein, war stärker als der Wunsch, ihn zu bewirten. Ihre Zuneigung zum Herrn überwand die üblichen Regeln für gutes Benehmen. Ich bin sicher, wenn Jesus Maria befohlen hätte, ihrer Schwester Martha zu helfen, hätte sie dies sofort getan. Doch sie wollte keinesfalls seine Gegenwart verlassen, solange er ihr dies nicht befahl. Als Martha den Herrn dazu überreden wollte, Maria eine Rüge zu erteilen, weil sie nicht mithalf, das Essen zuzubereiten, verweigerte sich Jesus nicht nur diese Aufforderung, er lobte Maria sogar. Maria hatte ihn gewählt. Und Jesus sagte, sie habe das Bessere, selbst im Vergleich zum Dienen, gewählt. Das eine, das ihr niemand nehmen sollte oder könnte. Bevor wir weitermachen, ich will einfach sagen, es ist nicht schlimm zu dienen, im Gegenteil. Ist Dienen gut? Ja. Es ist gut, beschäftigt zu sein für den Herrn. Auf jeden Fall. Es ist gut, einen Tagesablauf zu haben. Auf jeden Fall. Es ist gut, an der Arbeit zu gehen. auf jeden Fall, all diese Dinge sind gut. Und Jesus hat Martha nicht korrigiert, weil sie gearbeitet hat. Er hat sie nicht korrigiert, weil sie zu beschäftigt war. Es war gut, was sie gemacht hat. Es war notwendig. Es war wichtig. Jesus hat sie korrigiert, weil sie auf ihre Schwester geschaut hat, die zu den Füßen Jesus saß und sagte, das ist jetzt nicht dran. Und Jesus sagte, oh ja, oh doch. Ich weiß, was deine Schwester braucht. Ich weiß genau, was sie braucht. Und ich glaube, in diesem Passage aus der Bibel sehen wir wirklich, wie die Maria ihre Persönlichkeit in Jesus entwickelt hat, wie Jesus sie verändert hat. Sie war ganz anders, vor Jesus in ihrem Leben kam. Sie hat ein ganz anderes Leben geführt. Und als Jesus in ihr Leben hineinkam, hat er sie komplett verändert. Insoweit, dass sie bereit war, mehr als einmal, ich werde auch mehr zu Maria sagen, mehr als einmal gegen die Nahosten Regeln, die es damals gab, normal war für eine Frau, hat sie dagegen gehandelt. Nicht gegen das Gesetz Gottes, sondern gegen die Kultur ihrer Zeit, um bei Jesus zu sein. Um das zu machen, was Gott dir auf das Herzen gelegt hat. Und es ist schon sehr, sehr ermutigend. Jesus sagte, Maria hat das Bessere gewählt. Und das, was sie gewählt hat, kann ihr keiner wegnehmen. Und es wird auch nicht von ihr weggenommen. Das, was Maria gewählt hat, war das Bessere. Es gibt Gut, es gibt Besser und es gibt das Beste. Ne? Und das Beste ist, bei Jesus zu sein. Es zu seinen Füßen zu sitzen. Und jedes Wort von seinem Mund zu hören. Und davon verändert zu werden. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel befindet sich in 2. Korinther 3,18. Und darum geht es, in meine eigenen Worte, dass als wir zu Jesus gekommen sind und als er unser Leben verändert hat, hat er einen ganz einfachen Ding für uns gemacht. Er hat diese Mauer, diese Wand, die zwischen uns war, dieses Vorhang, was uns bedeckt hat, weggenommen, damit wir von Angesicht zu Angesicht den Herrn anschauen können. Und es steht da in 2. Korinther 3,18, wenn wir Jesus Christus anschauen, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, du wirst verherrlicht in dem Moment, wo du glaubst an Jesus. Und je länger du bleibst bei Jesus und hörst auf seine Worten, je mehr wirst du verändert. Je mehr kann Jesus dein Leben formen und verändern und dich anders machen. Als ich zum Herrn kam, zum ersten Mal, war ich ganz ängstlich, hatte ich Nervosität, war ich wirklich immer nervös. Jeden Tag vor der Schule hatte ich Bauchschmerzen. Ich musste sogar teilweise brechen oder weinen, heulen sogar. Das war für mich so schlimm, unter Menschenmengen zu sein, unter viele Menschen zu sein. Wie ich gesagt habe, meine größte Angst war, vor die Gemeinde zu singen. Und in unserer Gemeinde damals war das ganz häufig, dass die den kleinen Kindern nach vorne gerufen haben. Nicht, weil die singen könnten, weil die Kinder waren, weißt du? Ich meine, die haben uns immer nach vorne gerufen und ihr müsst jetzt ein Lied singen. Oder es war Muttertag zum Beispiel, jetzt musst du eine Rose halten und so ein schönes Mutterlied singen. Und ich habe geweint und sage, nein, ich mache nicht mit, ich sitze mich hier oder ich renne raus. Und ich habe in den ersten Begegnungen mit Jesus, die ganze Angst, es war weg. Ich war frei, ich wusste, ich kann jetzt mit ihm leben. Und damals wusste ich nicht so viel. Ich habe die Bibel nicht so gut gekannt wie jetzt. Aber ich habe es eins gehabt und das war das Allerwichtigste. Ich hatte Leidenschaft für ihn. Und es war nicht, weil jemand mir gesagt hat, Patrick, du musst Leidenschaft für Jesus haben. Sondern es war nur, denn ich wusste, Jesus hat mich befreit. Jesus hat mich lieb. Ich habe das nie kapiert, nie verstanden. Patrick, Jesus liebt dich. Jesus loves you, Patrick. Das hat nie Sinn gemacht. Und in dem Moment, wo ich Jesus Christus wirklich begegnet bin, habe ich verstanden. Es war, als ob mein ganzes Leben vor die Augen ginge und ich habe verstanden, what, was, er liebt mich. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Und es hat einen Klick gemacht in meinem Herzen und mein Herz wird automatisch so leidenschaftlich für ihn. Das war In einem Moment. Und dann kommt der nächste Tag, ne? Dann kommen die Zweifel. Dann kommen die schlechten, harten Tage. Und jeden Tag bleibt dasselbe. Eine Entscheidung für Jesus oder gegen Jesus. Mit ihm zu gehen oder stehen zu bleiben. Weißt du, im Glauben bleibst du nie auf denselben Punkt. Auch wenn du glaubst, du bleibst auf denselben Punkt. Es ist entweder vorwärts oder rückwärts. Es ist entweder mit ihm Vollgas geben oder gar nichts. Jesus sagte, wenn jemand seine Hand, wie heißt das nochmal, Michael, an den Flug legt und nach hinten schaut, ist irgendwann die ganze Feld so, als ob du betrunken warst, als du da deine Arbeit gemacht hast. So sieht's aus. Aber wenn wir nach vorne schauen, unsere Augen auf Jesus fixieren, unsere Augen auf Jesus halten, Hebräer Kapitel 12 übrigens, dann ist das ein gerader Weg. Jesus hat gesagt, der Weg, der zum Leben führt, ist ein kleiner Weg. Und wenige Menschen sind da drauf. Und der Weg, die zur Hölle leitet, der ist ein großer, breiter Weg. Und der ist ganz easy. Und jeder, fast jeder geht diesen Weg. Aber ich rufe euch zum Leben. Der Feind ist gekommen, um euch zu zerstören, um euch umzubringen, um dein Leben kaputt zu machen. Aber ich bin gekommen, damit du Leben hast. Und Leben in Überfluss. Und das meinte Jesus ernst. Das meinte auch ernst mit uns. Leben im Überfluss. Johannes Kapitel 11. Übrigens, ich habe die ganze letzte 1,5 Jahre Kapitel gesagt und keiner hat mir gesagt, dass das falsch war. Danke. Meine Frau hat mir ähnlich gesagt, es heißt nicht Kapitel, sondern Kapitel. Ja, ihr könnt lachen, das ist kein Problem. Ich fand es lustig. Ich habe 1,5 Jahre Kapitel gesagt vor jeder Bibelzitat, aber es heißt Kapitel. Johannes 11, Vers 17. Ich habe es wahrscheinlich trotzdem noch falsch gesagt. Ich höre Michael am Reden. Okay, Vers 17, Johannes Kapitel 11. Genau. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Übrigens, es geht um Lazarus. Es war ein sehr guter Freund von Jesus. Lazarus ist gestorben, 4 Tage tot. Jesus hat gewartet und gewartet und keiner hat verstanden, warum Jesus nicht hingeht und ihm heilt und ihm auferstehen lässt. Und ich lese jetzt. Als nun Jesus kam, fand er ihn, der Lazarus, schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha hat ihm geantwortet: Ich weiß, Jesus, dass er aufstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Aber Jesus sprach zu ihr und sagte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und er ruft für dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Ich fand das so lustig. Gestern beim Bibellesen habe ich gemerkt, Jesus war nicht wie uns. Wir haben immer Eile und müssen irgendwo sein. Jesus wusste, was da los war. Und trotzdem wartete er da außerhalb der Stadt und ging nicht rein. Der wartete einfach. Der war so in Tune mit Gott, der hat nur das gemacht, was ihm der Vater gezeigt hat. Finde ich so krass. Das musste ich sagen. Das ist ein anderer Predigt für einen anderen Tag, aber vielleicht war das für jemand. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie die Maria, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, aber wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Hört sich das bekannt an, meine ich? Wo haben wir am Anfang die Maria gesehen? Wo war sie? An den Füßen von Jesus. Und hier kommt sie wieder. Ihr Bruder ist gestorben. Ihr geht's gar nicht gut. Sie versteht auch nicht, warum Jesus 4 Tage gewartet hat, um überhaupt zu kommen und warum er immer noch da steht, außerhalb der Stadt. Sie hat keine Ahnung, was ihr Herr am Machen ist. Aber sie hat eins: Vertrauen und Leidenschaft für diesen Jesus, der mich befreit hat. Und ich weiß, dass das, was er macht, richtig ist. Und ich kann ihm komplett vertrauen. Und sie kam zu ihm und kam nicht wie Martha. Martha kam und war geärgert, so wie ich das lese. Sie war ein bisschen, vielleicht nicht geärgert, aber ein bisschen frustriert und sagte zu Jesus: Wieso bist du nicht gekommen? Wenn du hier wärst, wäre denn Lazarus nicht gestorben? Wieso wartest du 4 Tage? Und wie antwortet Jesus? Er antwortet mit einem kurzen Andacht, mit einem Predigt und sagt: Ich bin der Auferstehung. Okay, alles gut, ich bin das Leben und jeder, der an mich glaubt, wird auferstehen. Ja, ich weiß, Herr. Ich weiß es von meiner Kindheit als kleine jüdische Mädchen. Ich weiß, dass am letzten Tag alle auferstehen werden. Aber das reicht nicht. Mein Bruder ist jetzt tot. Und wenn du hier wärst, wäre er nicht gestorben. Nein, du verstehst noch nicht, Martha. Jeder, der an mich glaubt, wird auferstehen. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Und wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er schon gestorben ist. Ein Hinweis darauf, dass er bald ein Wunder tun wird. Sie hat es aber noch nicht kapiert. Aber Maria kam zu ihm, nicht mit einem Anklage, sondern mit einem ehrlichen Herzen und sagte: Herr, ich verstehe es nicht, ich vertraue dich, aber schau mal, ich lege mich hin vor deinen Füßen und sagte Jesus, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und wie antwortet Jesus Maria? Das ist die Frage. Wie antwortet Jesus die Maria? Nicht mit einem Andacht, nicht mit einem Predigt, nicht mit einer kleinen Korrigierung, mit einer liebevollen Korrigierung, wie Jesus das immer macht. Er ist so gut im Korrigieren, der Jesus. Wer weiß, wenn Gott dich korrigiert, es fühlt sich immer noch gut an. Hat jemand das schon erlebt? Wenn Gott zu dir im Gebet kommt und zeigt dir etwas, was du falsch gemacht hast, es fühlt sich nicht an, als ob du ein schlechter Mensch bist, sondern du merkst: Oh, danke, dass du mir das zeigst. Das ist so krass. Aber Jesus musste das nicht mit Maria machen. Er musste sie gar nicht korrigieren. Er hat gemerkt, ihr geht es nicht darum, mit mir frustriert zu sein. Sie hat ein ehrliches Herzensanliegen und sie will mit mir reden. Jesus, der sagt gar nichts. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte Jesus in seinem Geist und wurde erschüttert. Und dann sprach er, nachdem er Mitleid hatte, nachdem er das mitgefühlt hatte, dann sprach er und er sagte: Wo habt ihr den Lazarus hingelegt? Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, kommen Sie. Und der kurze Bibelvers in der ganzen Bibel: Jesus weinte. Ein ganz starker Vers. Jesus weint ja auch. Ne? Er hat auch Emotionen. Und er weinte. Und ihr wisst, wie die Geschichte auch ausgeht. Er geht zum Grab. Und er sagt: Lazarus, steh auf. Und was passiert? Lazarus steht auf. Und er kommt raus mit seinem Grab-Anziehsachen oder wie sagt man das, mit seinem Grave Clothes, mit all, was er in dem Grab an seinem Körper hatte. Der kommt sogar so raus, so wie ein Mummy, so aus dem Grab. Ja, Jesus, ich bin da. Könnt ihr das vorstellen? Er hat ihn auferweckt und geheilt. Und ich will, dass wir etwas hier merken, dass wir hier etwas verstehen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Martha hatte eine Art mit Jesus. Und diese Art könnte eine tolle Predigt von Jesus bekommen und eine tolle Bibellehre von Jesus bekommen. Aber Maria hat einen anderen Weg mit Jesus. Sie könnte sein Herz bewegen. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Es geht nicht um Kategorie 1 von Christen und Kategorie 2 von Christen, die gute Christen und die bessere Christen. Nein, überhaupt nicht. Was ich sagen will, ist, das, was Martha von Jesus gelehrt bekommen hat, war in der allerersten Stelle richtig, wichtig. Wenn du diese fundamentale Sachen nicht weißt, kommst du nicht weiter. Total wichtig. Und wir könnten das vielleicht vergleichen mit Bibelwissen. Ja? Oder dass wir immer in die Sonntagsschule gegangen sind. Wir kennen alle Bibelgeschichten. Wir, wie die Martha, wir sind jüdisch oder christlich aufgewachsen. Die haben die ganze Bibelgeschichte mitbekommen. Und wisst ihr, da, die kleinen jüdischen Kinder damals, die mussten die ganze Psalmen, glaube ich, auswendig lernen. 150 Psalmen, auswendig, aus dem kleinen Kind. Das hat sie alles mitgemacht. Sie hatte ganz viel Bibelwissen gehabt. Aber reicht Bibelwissen? Nein, ich hatte auch ganz viel Bibelwissen gehabt, ganz viel. Ich war einer der Besten in der Sonntagsschule. Ich könnte alles auswendig lernen. Ich könnte da in Sonntagsschule, da ging es ab. Ich könnte das wirklich machen. Ich hatte Spaß daran gehabt. Ich liebe Bibelwissen. Ich bin so einer. Ich sitze gerne an meinem Schreibtisch und lese die Bibel und lerne Sachen, die ich noch nie gehört habe. Ich liebe das. Bibelwissen ist toll. Aber ohne Leidenschaft ist Bibelwissen auch gefährlich. Ohne eine herzenvolle Liebe von Jesus und für Jesus können wir so knowledgeable, so intelligent sein, wie wir wollen. Aber wir sind nur gefährlich, weil wir werden unseren Wissen benutzen dazu, um anderen klein zu machen, um anderen zu zeigen, dass wir es besser wissen. Jesus hat den Pharisäern gesagt, ihr glaubt, den ihr in die Bibel lesen könnt, dass ihr automatisch Gott kennt. Aber ihr lest die Bibel jeden Tag, ihr lest die Tora jeden Tag. Du kennst dich aus. Sicher, kennst du alle Stellen? Jesus zu den Pharisäern. Ja, du kennst alles, du weißt alles schon von kleinem an. Aber du liest da und du verpasst, dass die ganze Schrift von Genesis 1 bis zu Malachi von mir redet. Das habt ihr verpasst. Und das bringt euch gar nichts, wenn ihr alles wisst, aber gar nichts damit tut. Ihr habt verpasst, dass ich der Messias bin. Also ihr habt die Schriften nicht mit meinem Geist, nicht mit meinen Augen gelesen. Ihr habt nur Bibelwissen. Das reicht nicht. Das ist krass. Michael, ich musste an dir denken diese Woche, weil du liebst Star Wars. Ne? Und kennst du Jar Jar Binks? Was ist das Erste, was Qui-Gon Jinn zu Jar Jar Binks sagt? Wenn ihr ein paar Star Wars Fans hier sind, dann macht das Sinn. Der Jar Jar Binks war ein ganz, ganz komischer Gestalt. Der kam zu diesem Jedi und sagte, und redet die ganze Zeit. Er hört nicht auf zu reden. Und endlich sagt der Jedi zu ihm und sagte, nur weil du reden kannst, heißt es nicht längst, dass du intelligent bist. So was in der Art. Das war schon krass. Ich musste immer wieder daran denken, diese Woche. Nur weil ich die Bibel lesen kann, nur weil ich lesen kann, bedeutet es längst nicht, dass ich Jesus kenne. Okay? Das ist schon krass. Nur weil ich in die Gemeinde aufgewachsen bin, bedeutet es nicht, dass ich ein Christ bin. Nur weil ich in einer Garage stehe, bedeutet es nicht, dass ich ein Auto bin. Das hat der Billy Sunday immer gesagt, das fand ich auch gut. Ja, es ist gut, kannst du auch lachen, ist gut. Die Maria hat eine ganz andere Einstellung gehabt. Und ich sage nicht, dass die Martha Jesus nicht kannte und Jesus nicht lieb hat. Das ist nicht mein Punkt, okay? Ihr müsst jetzt ganz ein bisschen aufpassen mit das, was ich sage. Ich überspitze ein bisschen, damit ihr auch den Unterschied seht. Das Bibelwissen ist gut. Ich habe es mein Leben lang gehabt. Und vielleicht hatte ich Jesus schon gekannt ein bisschen. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich weiß es für mich persönlich nicht. Aber es geht vielen so, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die haben Jesus lieb, die lieben die Bibel, die kennen die Bibelgeschichten und die werden auch sterben und in den Himmel gehen. Okay? Das ist nicht der Punkt. Wirklich nicht. Ich verstehe das nicht fast. Mein Punkt ist was anderes. Es geht um das Herzenseinstellung. Ich höre oft solche Aussagen so wie, ich bin nicht so ein Lobpreiser. Ich bin nicht so eine große Bibelleser. Ich bin nicht der, der laut beten kann. Ich bin nicht der, der die Hände hebt. Ich bin nicht afrikanisch, also ich tanze nicht vor dem Herrn. Oder ich habe einfach ein Problem mit fill in the blank. Oder ich bin einfach so. Oder ich habe schon immer ein Problem mit Ärger gehabt. Oder ich habe einfach ein dirty mouth. Ich sage immer Fluchworte. Oder ich habe einfach Alkoholsucht. Oder fill in the blank. Und das Allerbeste, so bin ich halt. So bin ich halt. Wenn etwas schlecht passiert oder wenn der Herr mir vielleicht was beibringen will, wenn Jesus mir korrigieren will, meine Aussage im natürlichen Welt und auch im geistlichen Welt, tief in meinem Herzen, ist oft, so bin ich halt, so war ich schon immer. Nein. Nein, Jesus kann uns verändern. Und er liebt uns. Johannes 17, Vers 26. Könnt ihr das hier auf den Beamer machen? Johannes 17, Vers 26. Jesus hat ein ganz langes Gebet gehalten. Er war auch ganz alleine im Garten Gethsemane. Seine letzten Stunden, bevor er gekreuzigt wird, was hat Jesus gemacht? Was hat er gemacht? Der hat Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Er hat sie ganz tiefe Lehre gegeben, eine ganz tiefe Herzenserkenntnis von dem Vater. Und dann ist er alleine gegangen in den Wildnis und hat gebetet im Garten Gethsemane. Hat ein ganz langes Gebet gehalten. Er hat für sich selber gebetet, er hat für seine Jünger gebetet. Und dann hat er gesagt, ich bete auch für allen, die an mich glauben werden in Zukunft durch ihre Botschaft. Für allen. Das heißt, Jesus hat für dich vor 2000 Jahren gebetet im Garten Gethsemane. Wow. So krass. Und sein letzter Satz von diesem Gebet ist so aufgeschrieben. Und wenn ihr fragt, wenn er allein war, wer hat das aufgeschrieben? Da waren ein paar Jünger, aber die waren ein bisschen entfernt von ihm und hatten auch gekämpft mit Schlaf. Die waren extrem müde. Aber die haben das mitbekommen, was er gesagt hat. Und später hat der Heilige Geist die daran erinnert. Die haben das dann auch aufgeschrieben. Und es steht so: Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und ich werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Okay, um wen geht's dann? Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Wer? Wer hat er seinen Namen, den Namen von Vaters kundgetan? Die Jünger, ne? Und auch die Welt. Und ich werde ihn kundtun oder ich werde weiter so machen. Auf das oder damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und hier ist der Knackpunkt von der ganzen Predigt. Leidenschaft für Jesus kommt wirklich von einem Quelle, von einem Brunnen. Woher kommt es? Von deiner Mühe? Von deiner harten Arbeit, deiner Bibelwissen, deine theologische Studien im Tabor oder wo auch, in Bad Gandesheim oder wo, es ist egal. Nein, Leidenschaft für Jesus kommt von nur einer Quelle, von dem Vater, von Gott, dem Vater. Jesus betet hier, Gott, ich will, dass meine Jüngern, die an mich glauben, mich so lieben, so wie du mich liebst. Und Leute, der Vater liebt Jesus. Gott, der Vater, liebt seinen Sohn so extrem viel. Das können wir gar nicht kapieren. Die Liebe, die Gott für Jesus hat. Die Liebe, die in die Dreieinigkeit ist. Das können wir niemals begreifen. Das ist so eine tiefe Liebe. So tief, dass wenn Jesus am Kreuz war, musste der Vater wegblicken. Weil das war für ihn zu viel. Das hat ihn überwältigt. Ich glaube, ihr könnt mich glauben, wenn ich sage, der Vater hat Leidenschaft für Jesus. Und er zeigt es auch. Als Jesus getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn zu und dann kam eine Stimme wie Donner. Das ist mein Sohn, mein geliebtes Kind. Er gefällt mir. Das ist mein Sohn. Und wenn ihr diesem Gebet von Jesus liest, liest das mal, Johannes 17, liest das mal, wenn ihr heute zu Hause geht. Ihr werdet da sehen, es geht nicht nur darum, dass wir Jesus lieben, es geht auch darum, dass wir den Vater lieben, dass wir Jesus lieben und dass wir auch verstehen, wie sehr er uns liebt. Und Leute, wenn Gott, der Vater, zu Jesus sagt, das ist mein Kind, an ihm habe ich wohlgefallen, dann könnt ihr auch sicher sein, dass wenn ihr in Jesus Christus seid, dass Gott, der Vater, mit einem Donnerstimme von Himmel sagte, das ist mein Kind. Sie oder er gefällt mir. Ich liebe diesen Kind. Das ist mein Kind. Und wenn wir das kapiert haben, wie ich es damals gemacht habe mit 11 Jahren, wird vieles verändern. Leidenschaft für Jesus wird 1000 verschiedene Sünden in deinem Leben umbringen. 1000 verschiedene Kämpfe, die du mit Dunkelheit in deinem persönlichen, privates Leben zu Hause hast. Sei es Pornografie, sei es Fluchen, sei es die schlimmsten Sachen, die du gar nicht hier in die Gemeinde sagen willst. Wenn du verstanden hast, dass Jesus dich lieb hat, das wird dich so überwältigend eine Hilfe sein und dich
helfen, wirklich rauszukommen von Sucht, von Problemen, von Depressionen. Es ist egal. Da, wo du bist, Jesus wird dich dort treffen und dich erheben und zeigen, du bist mein Kind. Das sagt mein Vater. Silas, du bist mein Kind. Sophia, du bist mein Kind. Henning, du bist mein Kind. Wenn wir das verstanden haben, das verändert alles. Wir haben hier einen Bruder, ich habe ihn auch vorher schon gefragt, darf ich ein bisschen von dir erzählen? Der Christian, ich habe es wahrscheinlich schon mal gesagt. Und er sagte, ja, du magst das sowieso, also mag das. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber vor ein paar Jahren war es so weit, dass er zu seinem Papa gesagt hat, ich gehe nicht weiter in die Kirche, ich will gar nichts mehr mit Jesus zu tun haben, ich weiß nicht mehr, ob ich das wirklich glaube. Ist das richtig? Ja. Und dann hat der Vater mit ihm gebeten, gib Gott noch eine Chance. Und dann hat Gott diesen Chance benutzt und hat ihm wirklich eine Liebeknall gegeben. So, boom, viel Liebe auf einmal. Und hat er gemerkt, was? Er ist wirklich da. Und seitdem, Stück für Stück, sieht der Christian sein Leben anders aus. Er hat jetzt sogar was zweimal hier erlebt und in Encounter God Friday zu den Jugend gepredigt. So ein mächtiges Predigt, das hat mich dermaßen geholfen und ermutigt und stark gemacht im Glauben. Und ich dachte, Mann, der geht was 2-3 Jahre jetzt mit Jesus und hat so ein Feuer für den Herrn. Er steht da mit erhobenen Händen und ich denke, was? Das ist so schön. Das ist so schön, zu sehen, wie Jesus das Herzen von einem Mensch verändert. Ich glaube oft, der Teufel will uns eine Lüge kaufen, dass meine Brüder und Schwestern im Herrn, die für den Herrn brennen und ganz stark ausdrücken, wie die ihre Liebe für Jesus leben, die wollen mich nur Druck machen und mich schlecht machen. Und das versucht uns der Teufel zu kaufen, damit wir beleidigt werden und einfach still bleiben und sitzen. Und wie ich vorher gesagt habe, wir bleiben nie still. Es ist entweder vorwärts oder rückwärts mit Jesus, ne? Es ist entweder vorwärts, Vorgas oder gar nichts. Und wenn wir die Lüge des Teufels kaufen und glauben, die Feuer haben und die mich ermutigen wollen und in die Nachfolge von Jesus hineinzugehen, die wollen mich nur beleidigen und zeigen, wie gut die sind, damit wir nie mehr auf ihn hören. Aber Jesus sagt zu dir, so ist es nicht. So ist es nicht. Hör auf, dieses Teufelsluge zu kaufen und glaub mir, was ich dir sage. Leidenschaft kommt nicht, weil jemand mir gesagt hat, ich sollte sowas und sowas machen. Leidenschaft kommt, weil ich verstanden habe, wie groß der Vater mich liebt. Und Leute, wie ich gesagt habe, jeden Tag ist eine Entscheidung. Ich will euch ermutigen, jeden Tag mit mir zu beten. Ich habe das auch in der letzten paar Wochen angefangen zu beten. Diesen Bibelvers. Vater, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, lass mich Jesus lieben, so wie du ihn liebst. Lass mich Jesus lieben, so wie du ihn liebst. Lass mich spüren, was du für Jesus spürst. Lass mich glauben, was du über Jesus glaubst. Lass mich sehen, was du an Jesus siehst, seine Herrlichkeit, seine Güte. Und Herr, lass mein Herzen davon überwältigt werden. Ich will nie dasselbe sein. Verändere du mein Leben durch deine Kraft, durch deine Liebe. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Will ich einfach kurz vorlesen. Das kennt ihr wahrscheinlich fast alle, habt ihr schon gehört, aber es geht so. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem, Vers 2, wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus hat schon überwunden, schon längst. Und unseren Sieg kommt nicht, indem wir viel Mühe geben oder viel arbeiten für den Herrn. Unseren Sieg kommt, wie es damals von Maria kam. Sie saß zu den Füßen Jesu. Sie saß vor seinen Füßen und hat seine Lehre gehört. 6 Tage bevor Jesus gestorben ist, bevor er ans Kreuz gegangen ist, es war nah an die Zeit von die Pascha-Fest. Politisch gesehen hätte Jesus nach Jerusalem oder so gehen sollen. Er wusste, ich habe noch 6 Tage zu leben. Und wo ist er aber zuerst hingegangen? nicht nach Jerusalem. Er hat das nicht gemacht, was seine Kultur für richtig gehalten hat, sondern er ist nach wo? Nach Bethanien gegangen, 3 Kilometer südöstlich von Jerusalem, in den Haus von Lazarus, Martha und Maria. Seine 3 Lieblingsleute, außer die seine Jüngern. Er ging zu die und was ist dort passiert? Wieder Martha am Arbeiten, busy, 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 du kannst es auch lesen, das ist so cool. Martha ist arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann kommt dieses Maria, die immer am Beten ist, kommt in den Zimmer mit einem Parfüm. Und dieses Parfüm damals hat so viel gekostet, wie man damals in einem Jahr verdient hat. So viel Geld hat das gekostet. Sie kam zu Jesus und hat diesen Flasche kaputt gemacht und die ganze Parfüm auf seine Füße hinausgegossen und sagte, hier, mein Opfer. Und sie war wieder auf ihr Knien vor die Füße Jesu, hat ihm angebeten, seine Füße gesalbt für seinen Tod. Sie hatte keine Ahnung, was sie mag. Sie hat nur gezeigt bekommen von dem Heiligen Geist, tu das für Jesus. Und sie hat sogar seine Füße mit ihrem Haar gewaschen. Wusstet ihr, das war übel, dass eine Frau die Haare runterlässt in ihrer Kultur. Das war nicht erlaubt. Sie musste den Kopftuch anhaben. Sie hat die Haare runtergelassen, hat Jesus Füße gewaschen mit ihren Haaren und mit das teure Parfüm. Und jeder hat gesagt, wieso tust du das? Wieso tust du das? Ich erinnere mich auch oft in meinem Leben, viele Brüder und Schwestern sagen, Patrick, du übertreibst das mit Jesus, mit der Nachfolge. Nein, du hast es noch nicht verstanden. Es geht um Jesus. Es geht wirklich um ihn. Ich will seine Füße salben mit meinem teuersten Parfüm. Ich will alles ausgießen an meinem Herrn, den er mich befreit hat. Auch wenn ich keine Drogenabhängige war, auch wenn ich nicht der schlimmste Sünder war. Nein, wir waren alle auf dem Weg zur Hölle und Jesus hat mich gerettet. Und das ist ein Grund zum Freude. Ich will damit sagen, verstehe es nicht falsch, wenn wir die Leidenschaft für Jesus verstanden haben, seine Liebe für uns verstanden haben, dann hat Bibelwissen seinen Platz. Dann hat die Geistesgaben ihren Platz. Da habt unsere persönlichen Gnadengaben von Herrn ihren richtigen Platz. Weil wir in Liebe gehen, weil wir in die Gegenwart unseres Herrn leben, weil wir ständig Zeit nehmen, jeden Tag vor seine Füße zu legen, vor seine Füße zu sitzen und die Worte von seinem Mund zu hören. Praktisch gesehen, nehmt Zeit, auch nicht nur zum viel, viel Bibel lesen, aber auch Zeit, um einen Vers zu lesen und da die Augen zuzumachen und drüber nachzudenken. Der König David hat das auch gemacht, er schreibt davon immer wieder. Und lass das tief ins Herz rutschen, damit wir verstehen auch und das, was wir erinnern, wirklich nicht vom Kopf, sondern vom Herz, das wird uns tragen durch das Leben. Ich will euch ermutigen, sei wie Maria und nehm Zeit. Sei auch wie Martha, arbeite hart für den Herrn, sei beschäftigt für den Herrn, aber vergiss nie, deine erste Berufung ist nicht zu arbeiten. Deine erste Berufung ist vor den Herrn und den König und den perfekten Vater, unseren großen Bruder, unseren besten Freund, Jesus Christus zu setzen. Sein Herz ist so groß, er hat so viel Platz für einen neuen besten Freund. Es muss nicht nur die Martha sein oder der Johannes. Er hat Platz für jede einzelne von uns, sein bester Freund zu sein. Ich ermutige euch, zu Jesus zu kommen, täglich auf seine Worte zu hören und frage ihn, ich will dein bester Freund sein. Ich liebe dich, Jesus. Lass mich mehr dich, Herr Jesus, lieben, wie der Vater dich liebt. Amen. Danke, dass ihr mein Deutsch erleidet und meinem Art erleidet. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Ich will für euch kurz beten. Jesus, ich danke dir für die ganze Low-Price-Team, für Silas und Moderation und für Meredith und Shine und Madeline, die so weit gereist sind, um hier zu sein mit uns, um uns ein Segen zu sein. Um auch einfach meine Frau und ich zu unterstützen und helfen. Ich danke dir für diese ganze Gemeinde, der mich von Anfang an unterstützt hat und mich so viel Liebe gezeigt hat, Herr. Wir haben hier so eine gesegnete Gemeinde. Und Herr, der Feind versucht uns so oft, dass wir darauf schauen, was läuft alles schief. Aber Herr, du rufst uns zu nur einem Ding. Und das ist vor deine Füße zu sitzen, deine Stimme zu hören und geliebt von dir zu werden und von diesem Platz aufzustehen und zu arbeiten in der Einheit mit dir, mit deinem Geist und miteinander. Danke dir, Herr, für die Liebe, die hier fließt in diesem Haus. Und ich rede nicht nur von diesem Gebäude, sondern von diesem Haus, diesem Menschen, diesem heiligen Tempel, die du hier in Heuchelheim aufbaust, Herr. Herr, du hast noch so viel mehr vor. Herr, fang mit uns an. Hier sind wir. Wir sind verfügbar. Wir stehen hier zur Verfügung. Wir wollen dich nachfolgen, Jesus. Auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir manchmal nicht perfekt sind und auch sündigen. Du vergibst uns und liebst uns. Du stellst uns wieder auf, gibst uns neue Kraft und du hilfst uns, auf deine Stimme zu harren und nah bei dir zu bleiben. Du bist wunderschön, Jesus. Und das wollen wir immer und immer mehr verstehen und ins Herz rutschen lassen. Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Amen.